ARD.
Daniela, Liri, Nama.
Daniela, Liri, Nama und Karina sind in unseren Händen. Sie sind sicher. Sie sind auf dem Weg nach Hause. Auf diesen Moment haben wir gewartet. Das Volk Israel hat auf diesen Moment gewartet.
Israels Armeesprecher Daniel Hagari heute bei seiner Ansprache nach der Freilassung der vier israelischen Soldatinnen durch die Hamas. Unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler berichtet gleich aus Tel Aviv dazu.
2,2 Millionen Zivilistinnen und Zivilisten kämpfen im Gazastreifen weiter ums Überleben. Die Lage, die ist trotz der Hilfslieferungen immer noch sehr ernst. Und dazu hören wir gleich Felix Litschauer. Er ist Referent für globale Gesundheit bei Medico International.
Außerdem sprechen wir über ein Dekret von Donald Trump und eine Anweisung an die US-Botschaften in der ganzen Welt, dass fast alle Auslandshilfen der USA eingefroren werden sollen. Auch für die Ukraine.
Und wir schauen auf die jüngsten Geländegewinne der russischen Armee in der Ukraine.
Hallo, ich bin Benjamin Kirsch.
Und mein Name ist Johannes Zuber. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, dem Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine.
Und wir beginnen mit dem großen Thema heute. Das sind natürlich die freigelassenen israelischen Geiseln. Die sind ja Teil des Deals, auf den sich Israel mit der Hamas geeinigt hat. Letztes Wochenende sind ja schon drei junge Frauen freigelassen worden, nachdem sie 15 Monate lang in der Gewalt der Hamas waren.
Heute, da war dann die zweite Stufe dran. Wieder waren es junge Frauen, diesmal junge Soldatinnen, die freigelassen wurden. Unser Korrespondent in Tel Aviv, das ist Jan-Christoph Kitzler, und er erzählt, um wen es da genau geht.
Das sind vier Soldatinnen, 19 und 20 Jahre alt. Die waren im wehrpflichtigen Alter, haben Dienst getan in einer Militärbasis nahe des Gazastreifens am 7. Oktober, am Tag des Terrorüberfalls aus dem Gazastreifen. Die gehörten zu einer Einheit der sogenannten Spotterinnen. Das heißt, deren Aufgabe war es, Aktivitäten im Gazastreifen zu beobachten. Um diese Einheit, um diese Frauen gab es hier tatsächlich in Israel einiges an Diskussionen, denn es gibt Berichte, dass die Frauen vor dem 7. Oktober gewarnt hatten, dass tatsächlich sich im Gazastreifen was zusammenbraut, dass ein Terrorüberfall droht. Und diese Warnungen waren offenbar ignoriert worden. Von dieser Militärbasis wurden insgesamt 7 Frauen verschleppt. Eine ist bestätigt tot, eine wurde vorher schon befreit und heute eben wurden 4 Geiseln freigelassen.
Die Freilassung selbst, die war wohl ein ziemliches Spektakel, berichtet Jan-Christoph Kitzler.
Das war wieder eine ganz schöne Inszenierung. Wie am letzten Wochenende schon, war das mitten in Gaza statt, also an einem zentralen Platz, wo die israelischen Streitkräfte lange gekämpft haben, wo auch immer wieder schon es hieß, die Hamas sei dort besiegt. Da hat die Hamas heute ihre Kämpfer aufmarschieren lassen. Die Geiseln sind dann vorgefahren worden mit Autos. Sie wurden nochmal vorgeführt, sie waren in Uniform, sie haben gelächelt und nochmal gewunken. Und dann wurden sie dem israelischen, dem Internationalen Roten Kreuz übergeben. Das war Teil der Vereinbarung, aber das war nochmal eine große Machtdemonstration mitten in Gaza Stadt. Da waren sehr, sehr viele Kämpfer, die bestens ausgerüstet schienen. Und ich glaube, das Zeichen sollte eben auch so ein bisschen sein von Seiten der Hamas: Wir sind noch nicht besiegt.
Teil des Deals war auf der anderen Seite ja auch, dass Israel palästinensische Gefangene freilässt. Letzte Woche waren es 90 Menschen, vor allem Frauen und Minderjährige. Diesmal waren es deutlich mehr und auch ganz andere Typen von Gefangenen, oder?
Ja, diesmal waren es 200 und nicht wie letzte Woche Frauen und Minderjährige, sondern Männer, die teilweise auch zu langen Haftstrafen verurteilt waren, manche sogar wegen Terroranschlägen. 70 dieser Männer werden direkt abgeschoben. Die kommen jetzt erstmal nach Ägypten und werden von dort dann auf verschiedene andere Länder verteilt.
Also der Deal Israels mit der Hamas scheint ja erstmal zu halten. Frieden gibt es deshalb in der Region aber noch lange nicht.
Nein, die israelische Armee geht weiter militärisch vor, diesmal aber im Westjordanland. Dazu nochmal unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler.
Das ist eine längere Militäroperation, vor allem in Jenin. Das ist ein Flüchtlingslager, von dem Israel sagt, da sind viele Terroristen oder viele Menschen auch hergekommen, die in Israel Terroranschläge in der Vergangenheit verübt haben. Das hängt zusammen natürlich mit dem, was im Gazastreifen passiert. Einerseits hat das israelische Militär jetzt die Kapazitäten, nachdem die Kämpfe in Gaza runtergefahren sind, jetzt im Westjordanland vorzugehen. Zum anderen geht es auch darum, ein Zeichen zu setzen, dass die Autonomiebehörde, die Teile des Westjordanlands kontrolliert und die nichts mit der Hamas zu tun hat, nicht die Stärke hat, den Terrorismus im Westjordanland zu besiegen und dort gegen die Kämpfer vorzugehen. Das ist ja im Gespräch, dass die Autonomiebehörde tatsächlich auch die Kontrolle im Gazastreifen übernehmen könnte, wenn die Hamas dort an der Macht abgelöst wird. Aber davon kann einerseits keine Rede sein, weil die Hamas eben immer noch da ist und auch heute wieder ein Zeichen der Stärke ausgesendet hat. Und zweitens muss man sagen, dass Israel viel dafür tut, die Autonomiebehörde wurde, möglichst schwach zu halten. Und das auch eben durch diese Militäroperation, die eben ein Zeichen ist. Die Autonomiebehörde, die kann es nicht.
Soweit also die Informationen aus Tel Aviv von unserem Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler.
Teil des Abkommens ist auch, dass endlich wieder genügend humanitäre Hilfe zu den Menschen in Gaza gelangen soll, wo etwa 2,2 Millionen Zivilistinnen und Zivilisten ums Überleben kämpfen.
Und da scheint die Lage immer noch extrem ernst zu sein. Das berichtet uns Felix Litschauer. Er ist Referent für globale Gesundheit bei Medico International.
Ja, das ist bisweilen schwer in Worte zu fassen. Die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens, also mehr als 2 Millionen Menschen, ist auf humanitäre Hilfe angewiesen. Wir haben 1,9 Millionen Vertriebene, die ohne sauberes Wasser, ohne ausreichend Lebensmittel bei Temperaturen um die 10 Grad, ohne Heizung praktisch ums Überleben kämpfen. Wir sehen eine Vielzahl akuter Atemwegsinfektionen, wir haben Hautinfektionen, Durchfallerkrankungen. Und ein gutes Beispiel sind da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Partnerorganisation Palestinian Medical Relief Society. Das sind 160 Frauen und Männer, die mehrfach mit ihren Familien vor den israelischen Bomben fliehen mussten, die Freunde und Verwandte verloren haben. Und dennoch haben sie in den vergangenen 15 Monaten unter bisweilen widrigsten Bedingungen im gesamten Gazastreifen medizinische Nothilfe geleistet. Das heißt, Wunden in Zelten versorgt, Medikamente inmitten von Ruinen ausgegeben, Familien mit Kindern in ehemaligen Klassenzimmern untersucht und ärztlich versorgt. Und soweit es nun die Lage vor Ort zulässt, kehren diese Menschen in die Gesundheitszentren zurück, die sie vor dem Krieg betrieben haben. Und dort werden nun die Schäden an der Infrastruktur, an der gesundheitlichen, so gut es geht, beseitigt und die Versorgung der dort verbliebenen Menschen wieder aufgenommen.
Seit Sonntag kommen aber wieder Hilfsgüter in den Gazastreifen, jeden Tag etwa 600 Lastwagen voll, das sagt Felix Litschauer.
Die bringen vor allem Lebensmittelpakete, auch Mehl und andere Materialien für den Betrieb von Bäckereien und auch erste medizinische Hilfsgüter. Und unseres Wissens nach sollen in den kommenden Tagen auch mehr Medikamente kommen, Materialien für Unterkünfte und Zelte, das ist wichtig, Sanitär- und Hygieneartikel und vor allem Wasser. Und das Dramatische dabei ist, bereits vor dem Waffenstillstand warteten ja wochenlang mehrere tausend LKWs an den Sperranlagen, die vollgepackt waren mit überlebenswichtigen Hilfslieferungen. Und die israelische Besatzung hat ihnen eben keine Genehmigung erteilt, die Grenze zu überqueren. Und damit hat Israel auch aktiv das Leid der Menschen in Gaza vergrößert.
Also immer noch viel Leid unter der Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Das waren Informationen von Felix Litschauer. Er ist Referent für globale Gesundheit bei Medico International.
Okay, dann lass uns jetzt mal auf die Ukraine schauen. Der neue US-Außenminister Marco Rubio hat eine Anweisung an die US-Botschaften in der ganzen Welt verschickt, dass fast alle Auslandshilfen der USA eingefroren werden sollen. Grundlage ist eins der vielen Dekrete von Präsident Trump. Einzige Ausnahme, die Militärhilfen für Israel und Ägypten, die wurden im Zuge des Gazakrieges sogar nochmal erhöht. Die USA sind oder waren ja immer der wichtigste Geldgeber, wenn es um Hilfen für die Ukraine geht. Was bedeutet das jetzt für die Ukraine?
Das ist noch nicht so ganz klar. Das soll jetzt während der nächsten 3 Monate erstmal geklärt werden. Dann wird überprüft, ob diese Hilfen dem Prinzip von US-Präsident Trump entsprechen. Das heißt ja America First. Also ob diese Hilfen den USA direkt nutzen. Wenn man sich den reinen Text der Anweisungen anschaut, dann könnte man da erstmal draus schließen, dass damit auch die Ukraine-Hilfen von diesem 3-monatigen Stopp betroffen sind. Wenn das so käme, dann würde das die Ukraine natürlich extrem hart treffen, denn es geht ja auch nicht nur um militärische Unterstützung, sondern auch um Dinge wie Entwicklungshilfe zum Beispiel. Ob das jetzt aber wirklich so kommt, das wissen wir noch nicht. Eine Stellungnahme der US-Regierung, die steht noch aus.
Wie positioniert sich denn die deutsche Regierung aktuell zu den Ukraine-Hilfen? Es gab da ja auch immer wieder kritische Stimmen, zum Beispiel zu den Waffenlieferungen.
Ja, Verteidigungsminister Pistorius, der hatte zuletzt Ende Dezember eindringlich davor gewarnt, die Hilfen für die Ukraine zu stoppen. Wörtlich hat er gesagt, Wenn wir morgen aufhören, die Ukraine zu unterstützen, dann ist übermorgen das Ende der Ukraine da, das Ende eines souveränen, freien Staates mitten in Europa. Also nach diesen Worten, da muss die Ukraine in der Lage sein, aus einer Position der Stärke heraus zu agieren und dann aus dieser Position der Stärke heraus möglicherweise irgendwann in Verhandlungen mit Russland zu treten. Es gibt natürlich auch Stimmen, die fordern, dass die Hilfen an die Ukraine sofort eingestellt werden. Denen entgegnet Pistorius, ja, das ist nicht unser Krieg, den die da kämpfen, aber das kann unser Krieg werden, wenn die Ukraine verliert. Und Deutschland ist ja auch nicht allein mit der Hilfe für die Ukraine in Europa. Es gibt auch noch andere europäische Staaten, die da sehr viel liefern. Ein Beispiel Schweden, die haben gestern ein großes Hilfspaket angekündigt, das größte seit 2022. Und das dürfte dann schon das 18. sein. 17 haben sie schon geliefert. Insgesamt 4,2 Milliarden Euro wert waren die.
Wie sieht denn das zurzeit mit dem Frontverlauf aus? Moskau hatte ja gestern von einem entscheidenden Durchbruch im Donbass gesprochen.
Ja, da geht es um Velika Novosilka. Das war vor dem Krieg eine Kleinstadt mit gut 5000 Einwohnern. Jetzt ist es der südwestlichste Frontabschnitt im Gebiet Donetsk. Das ist dicht an der Grenze zum Gebiet Saporischja. Da hat es schwere Kämpfe um die Stadt gegeben und jetzt drohen da die ukrainischen Einheiten eine weitere Niederlage erleiden zu müssen. Der regierungsnahe ukrainische Militärkanal Deep State, der berichtet, dass die russischen Truppen bereits in der Stadtmitte angekommen wären und sich da festgesetzt hätten und jetzt damit beginnen, die letzten Widerstandsnester zu bekämpfen.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Bei mir im Studio war Johannes Zuber aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.